Ihr hört Pigasm. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortsetzung folgt. Das Quartett ist immer noch nicht vollselig und eine Dame treibt sich irgendwo in Hamburg rum, ich will gar nicht wissen wo. Ein anderer Herr treibt sich irgendwo in der Nähe des Ballermanns rum, wo er das hört, dann wird er wieder sauer, weil er irgendwie auf der besseren Hälfte der Insel ist, die, wo man auch hingehen kann. Aber trotzdem haben wir mit mir noch zwei Gäste, nämlich den Erik. Hallo Erik.
Ja, schön, dass du unseren Gast zuerst vorstellst.
Ja, ich wollte es aufbauen. Ja.
Jetzt lass ihm doch den Spannungsbogen.
Also, es ist noch jemand anderes da. Erik, der möchte nicht begrüßt werden, ist mir auch egal. Erik hat aber jemand mitgebracht, mit dem er seinen Podcast, macht er eigentlich regelmäßig mit Chris oder machst du das unregelmäßig mit ihm?
Ich mache unregelmäßig mit ihm.
Siehst du, das hätte ich jetzt als Brücke gebraucht, aber da Erik nicht dazwischen war, konnte ich ihn nicht nochmal nachfragen. Insofern, hallo okay. Chris.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Genau, und meine Wenigkeit Daniel, aber das ist egal.
Aber Chris bringt Expertise mit für die Serie, die wir auch heute vorstellen, deswegen...
Deswegen
passt
darf
das.
Ich mitmachen.
Genau, deswegen vorher Auswahlkriterium. Er hätte es den Cut, wie man so beim Golfen so sagt, fast nicht geschafft. Das hat aber ganz andere Gründe und ist leider nicht Thema dieses Podcasts. Aber egal, also für die Ranch, die hat er komplett durchgeschaut. Ich habe da immerhin zwei Folgen gesehen. Das wäre die erste Serie, die wir besprechen. Dann haben wir eine, da hatten wir off the record sozusagen beim letzten Mal schon kurz drüber gesprochen, Hap and Leonard, die mir in den Fokus geraten ist, aus einem ganz anderen Grund aus Erik. Die werden wir besprechen und ziemlich stark beworben auf Amazon, The Night Manager, auch eine Buchverfilmung wie die davorhergehende Serie. Insofern sind wir gespannt, was die bringen können. Erik, du hast noch eine Mini-News, sage ich jetzt mal so. Kann natürlich eine Riesen-News sein, aber du kannst sie ein bisschen aufbauschen.
Ach so, nee. Es gibt ja immer mal so Videokünstler, die auch mal interessante Sachen machen. Und zwar hat hier jemand, eine gewisse Celia Gomez, hat ein Video vor einer Woche online gestellt. Und zwar bei Vimeo. Also jetzt nicht bei YouTube, wo irgendwie alle ihr Zeug hochrotzen, sondern Vimeo hat doch etwas höher Qualitätsstandard, und zwar nennt sich das Video First and Final Frames of Series, und ich werfe das hier auch mal mit in das Dokument hier unten drunter, so könnt ihr das auch mal klicken.
Habe ich mir sogar komischerweise schon angeguckt, lief heute irgendwo auf Facebook oder sowas rauf.
Ja, ich habe es auch schon vertwittert und verfacebookt, ja, das könnte sein. Ich habe es, glaube ich, auch in unsere Gruppe reingeworfen, aber die jetzt nicht unserer Gruppe auf Facebook folgen, die können das ja auch mal noch anschauen. Ist natürlich ein bisschen Spoilergefahr bei manchen Serien, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, wenn ihr da speziell dann das finale Frame seht und wenn da zum Beispiel jemand stirbt oder so, das ist ja natürlich dann doch ein kleiner Spoiler, aber insgesamt ist es schön gemacht, man sieht halt die Stimmung gerade zum Beispiel bei der ersten Serie, das ist Mad Men, die lief ja von 2007 bis 2015, da sieht man auch so ein bisschen die Stimmung, ja, die dort eingefangen wurde und wie sie die auch über die Jahre hinweg auch irgendwie gehalten haben und bei den anderen Serien auch und bei manchen, wie zum Beispiel bei unserer Lieblingsserie Lost, gerade so First and Final Frame, also vielleicht kannst du dich erinnern, das ging ja los mit dem geöffneten Auge von Jack und in der letzten Episode, im allerletzten Frame quasi schließt sich das Auge. Ne?
Ich überlege gerade, das alles, aber war da nicht nochmal diese Lagerhaus-Szene? Hat sich da ein Auge dann geschlossen?
Nee, das war irgendwie ganz am Ende. Also ich vertraue jetzt mal drauf, dass die das richtig gemacht haben. Dann ist hier noch Breaking Bad dabei und Prison Break und sowas. Also lass es einfach mal durchlaufen. Sind echt schöne Stimmungen, die da so eingefangen sind.
Oder eine meiner Lieblingsserien, Frasier, wobei da erster und letzter Frame eigentlich identisch ist. Er sitzt hinter dem Mikro.
Gleich, ja.
Richtig, Frasier. Ah, ja. Schön. Erinnerungen.
Großartige Serie. Was ich mir jetzt vor kurzem bestellt habe. Ich hoffe mal, es kommt irgendwann aus Übersee. Keine Ahnung. News Radio. Da haben auch ein paar ganz interessante Schauspieler mitgespielt und die gab es irgendwie nie. Jetzt gab es da eine Komplettbox für ein paar und 20 Euro. Mal gucken, wie die Qualität dann ist auf den DVDs.
Ja. War es auch schon mit meiner News irgendwie. Also die anderen Sachen, was jetzt bald auf Sky wieder anläuft und so. Ach, ein was lief heute noch durch, dass hier, wie hieß mein Guilty Pleasure, diese Serie mit diesem amerikanischen Kriegsschiff, wo da The Last Ship,
genau. The Last Ship, genau.
Kriegt eine dritte Staffel. Scheiße, hey, jetzt echt? Muss ich immer noch weiter gucken. Die zweite Staffel ist echt so mies. Also
ich weiß, was haben sie da eigentlich gestreckt? Ich meine, der Plot für die erste war ja ganz nett, sagen wir so. Ich habe es auch nicht zu Ende geguckt, aber
war okay. Die erste war okay. Das war halt so nach dem Motto, überall ist quasi Walking Dead. Ja, man kann nicht an Land, ohne sich da irgendwie... Und in der zweiten Staffel geht es eigentlich nur darum, dass irgendwelche Überlebenden, die was aufgebaut haben, das ist alles so politische Ränkespielchen und sowas. Ach, da fehlt mir irgendwie so der... Es war in der ersten Staffel so schön, dass sie da so rumgefahren sind und mit ihrem stupiden Armeegehabe da irgendwo eingerusht sind und irgendwas. Und die zweite Staffel habe ich mich schon echt durchgequält. Jetzt kriegen die noch eine dritte Staffel. Jetzt
aber vielleicht wird die wieder besser und unschlagbar. Man weiß es nicht. Insofern muss man mal dranbleiben und schauen.
Hoffentlich. Chris, kennst du The Last Ship?
Ich habe The Last Ship auch nebenher immer mal wieder sehen dürfen. Und ich muss dazu sagen, die Ausschnitte, wo ich gesehen habe oder die Teile der Folgen, die ich gesehen habe, haben mir auch schon gereicht. Also ich fand ja relativ anstrengend.
Ich glaube, Hanebüchen ist eine gute Zusammenfassung dessen. Weil also, Hanebüchen ein deutsches Wort ist, ich weiß gar nicht.
Ist es, ja. Und hat mich nicht abgeholt, sagen wir so.
Naja. Auf jeden Fall kriegt es eine dritte Staffel. Also das habe ich irgendwie so mitgekriegt hier. Alles andere, den ganzen Gossip und so, da müsst ihr warten, bis die Annemarie wieder da ist. Die ist da top informiert. Wir wissen ja auch nicht, was sie jetzt da so tut in Hamburg, auf welchen roten Teppich oder auf welcher VIP-Party die beiden da als It-Girls da unterwegs sind und so. Ne? Man weiß es nicht. Also ihr könnt denen ja auf Twitter und auf Instagram folgen, um eventuell irgendwelche Fotos sehen, wo sie sich da gerade rumtreiben, mit welchen Promis. Ja. Wir werden es da vielleicht in der nächsten Sendung erfahren.
Gut, kommen wir zur ersten Serie des Podcastes. Das ist The Ranch. Ich hatte es ja ganz am Anfang schon gesagt und ich hatte mich, bevor der Podcast losging, mit Chris schon etwas unterhalten und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mir Danny Masterson natürlich aufgefallen ist aus den, wie hieß es, die wilden 70er auf Deutsch, ja, glaube ich.
Auf Deutsch hieß es die wilden 70er oder the Dead 70s.
Genau, Dead 70s. Und mir ist komplett entfallen, ich weiß nicht warum, dass Ashton Kutcher auch da mitgespielt hat. Jedenfalls, die beiden sind nach relativ langer Zeit doch mal wieder in einer Sitcom vereint, in einer Sitcom, die, in wie es in Netflix-Manier so üblich ist, eben in allen 10 Episoden sofort dort erschienen ist. Ich weiß gar nicht, ob es schon für eine zweite Staffel verlängert worden ist oder nochmal kommen wird.
Ich glaube, ich habe was gelesen, dass es fortgehen soll.
Fortgesetzt werden soll.
Fortgesetzt werden soll, vielen Dank. Ja, deutsches.
Genau, und wir haben es uns alle angeguckt. Ich bin ja ein großer Fan von Comedy-Serien. Das kann ja eigentlich gar nicht seicht. Naja, also so ganz seicht sollte es auch nicht sein. Es sollte schon irgendwie unterhaltsam sein. Und war jedenfalls sehr gespannt, wie gesagt, weil ich Danny Masterson halt doch so ganz gerne sehe. Die letzte Serie, die ich mit ihm gesehen hatte, war auch eine Sitcom, die dann aber, ich glaube, relativ, nach 2 oder 3 Staffeln abgesetzt worden ist. Men at Work. Großartige Serie, kann ich immer noch empfehlen und deswegen war ich sehr gespannt darauf. Chris, du kannst uns ja mal ganz kurz erzählen, worum es denn bei The Ranch geht, denn der eigentliche Plot, zumindest was den Piloten angeht, der ist relativ leicht zusammengefasst, oder?
Das ist vollkommen richtig, wobei ich dir erstmal noch gleich widersprechen muss, es ist keine absolut reine Comedy-Serie.
Nee, ist mir dann auch so aufgefallen beim Schauen.
So. Und je länger man guckt, desto mehr stellt man auch fest, okay, es ist nicht wirklich wirklich nur Comedy, es ist wirklich so Dramedy, heißt es jetzt, glaube ich.
Ich glaube auch, der Schwerpunkt ist eher so das Zwischenmenschliche als genau, das Lustige.
Es geht schlicht darum, dass Ashton Kutcher, er spielt den Cole Bennett. Er ist ein relativ, nennen wir es, erfolgloser Footballspieler. Während seiner College-Zeit und während seiner Jugendzeit war er natürlich stadtweit die Nummer 1 und vom überall hoch angesehen, hat auch eine Meisterschaft gewonnen, ist dann ausgezogen, um den ganz großen Wurf zu landen.
Ist ganz groß gescheitert.
Ist grandios gescheitert, weil er einfach nicht gut genug ist, sich selbst natürlich fürchterlich überschätzt hat.
Zeilen mal so rausgelesen hatte, es lag nicht mal unbedingt am Talent, sondern an seiner Eigenart eben so ein bisschen über den Durst zu feiern, zu trinken und eben sich nicht ganz so aufs Spiel zu...
Es lag nicht am Talent, es lag wirklich hauptsächlich an seiner Einstellung zu der ganzen Sache. Und nach 15 Jahren Abwesenheit kehrte er auf die Familienranch zurück, wo sein Vater Bo Bennett, gespielt von Sam Elliott, ich weiß jetzt nicht, wem Sam Elliott noch was sagt oder
Der coole Typ aus Big Lebowski.
Das ist der Cowboy Erzähler. Aus der Big Lebowski, genau. Und genau, das ist einfach großartig. Ja, er hat super. Auch bei Hulk mitgespielt von 2003. Da spielt er auch so eine coole Socke, mehr oder weniger. Also er spielt eigentlich immer so eine richtig coole Socke, aber auch gealtert, mein Gott. Also der ist ja.
Da war ich auch überrascht. Also der ist ganz schön. Na gut, er ist halt, wer ist er? Ich weiß gar nicht.
Er wird 72 dieses
Jahr. Siehst du, na gut, dann sieht er super aus für das Alter.
Ja, aber das Schöne ist, auch in der Serie spielt er wirklich so einen 70-Jährigen. Also es fällt zwischendurch auch mal dann, wie alt er ist. Jedenfalls kommt Coles Bennett nach Hause auf die Ranch. Sein Bruder, der den Danny Mastin spielt, ist natürlich erstmal so, ja, freut sich, dass er sein Bruder wieder da ist. Der Vater ist überhaupt nicht begeistert, wobei man auch sagen muss, der Vater ist eh ein alter Griesgram, dem eh nichts passt, dem man nichts recht machen kann und was weiß ich alles. Also so ein richtiger Grummelbär. Und das große Problem ist, dass die Mutter fehlt, weil die Mutter ist ausgezogen, die hat sich mehr oder weniger von Bo Bennett getrennt, hat eine Bar aufgemacht. Sie sind noch verheiratet, aber ja, also es kriselt in der Ehe. Dann kommt der Sohn zurück, weiß nicht, wohin mit seinem restlichen Leben oder generell wohin mit seinem Leben, weil er eigentlich jetzt Mitte 30 ist und nichts erreicht hat. Und dann haben wir noch Rooster, also den Bruder, den großen Bruder, der ja halt sein ganzes Leben auf der Ranch verbracht hat und auch immer noch verbringt. In der ersten Folge wird also dann quasi irgendwie Charaktere vorgestellt. Ich habe beim Anschauen mir schon gedacht, okay, ja, es ist so ein bisschen arg auf, wir spielen mal die Lacher ein. Und die erste Folge hat bei mir ein bisschen geknirscht, fand ich, also im Getriebe wirklich geknirscht, weil die Charaktere sind schön gezeichnet und alles, aber die Sprüche und die Kommunikation untereinander empfand ich als etwas seltsam.
Etwas hölzern, das war halt nicht lustig, ja. Wie du schon sagst, weil es eben nicht eine typische Comedy-Serie ist. Und dann hast du immer noch an Witzigkeit, die da witzig sein soll, diesen Laugh-Track drüber, und das ist dann schon manchmal, denkst du dir so,
Genau, man wartet so etwas drauf. Jetzt muss doch was richtiges Witziges passieren. Ich meine, Danny Masterton und Ashton Kutcher von That 70s Show, wenn man da zurückguckt, das war, ja, ich fand es großartig. Ich finde es immer noch großartig, ich gucke das heute noch gerne.
Da kann man immer noch prima gucken.
Ja, und man wartet eigentlich drauf, dass was passiert, und es passiert irgendwie dann noch so nicht. Also Hölzern ist ganz gut beschrieben. Jedenfalls Cold Bennett möchte dann wieder auf der Ranch sein, möchte da erstmal unterkommen, bevor er sich da seines weiteren Lebens bewusst ist, absolviert auch nochmal ein Probetraining bei einem lokalen Footballteam, wird eigentlich auch genommen, aber lehnt es dann ab, weil er dann doch merkt, okay, ich glaube, langsam bin ich doch zu alt für die ganze Sache. Was dann noch natürlich ein lustiger, schöner Wendepunkt ist, ist, dass er Abby wieder trifft. Abby, gespielt von Elijah? Oh Gott, helf mir. Elijah Cuthbert.
Egal wie du sagst, wir sagen, es ist richtig.
Die hübsche Blondine.
Genau, die gut aussehende.
Die hübsche Blondine, ich glaube, die wurde mal known for playing Kim Bauer in der Serie 24.
Genau, die war die Tochter von Jack Bauer. Genau.
Und das ist seine Ex-Freundin. Und wie es halt so ist, kommen alte Gefühle hoch. Problem an der Sache allerdings ist, dass sie jetzt einen festen Freund hat seit ein paar Jahren, was völlig überraschend für Bud ist. Lacht sich dann das nächste hübsche Blondinchen an, wie es halt aus seiner früheren Zeit noch gewohnt ist. Eine 20-Jährige. Und arg viel mehr passiert eigentlich in der ersten Folge auch gar nicht, außer dass dann der Zwist zwischen Vater und Sohn deutlich zum Tragen kommt und auch zum Sehen kommt, dass man wirklich mitkriegt, dass da die Verhältnisse überhaupt nicht stimmen, dass die beiden eigentlich überhaupt nicht miteinander können. Problem an der Sache ist, sie sind sich einfach viel zu ähnlich von der Einstellung her und von der Sache her. Das reibt einfach fürchterlich aneinander. Und Rooster ist für mich der Oberknaller, was der an sarkastischen Sprüchen raushaut und Dinge macht. Das gibt der ganzen Serie wirklich einen unglaublich interessanten und greifbaren Touch, weil ich selbst gerne auch so argumentiere oder solche Sprüche raushaue. Deswegen, ich konnte mich unglaublich mit Rooster identifizieren plötzlich. Und ab der zweiten Folge nimmt diese Serie extrem Fahrt auf, fand ich. Also es ist wirklich ein langsamer Start, aber sie nimmt dann Fahrt auf. Man möchte dann schon wissen, okay, wie geht's weiter? Und es sind jetzt nur 10 Folgen, 30 Minuten. Also das kann man ruhig mal wirklich auf einen Wisch, will ich jetzt nicht sagen, weil das ist ja schon ein bisschen heftig, aber es gibt Leute, die das machen. Man kann sich das schon mal kontinuierlich anschauen, und es gibt am Ende der 10. Folge dann einen unglaublichen Cliffhanger, eine Wendung, wo man sagen kann, okay, das war vorauszusehen, aber beim anderen, also ich saß wirklich da so, die können jetzt nicht ernsthaft hier Schluss machen mit der Serie erstmal. Es hat mich wirklich angekickst. Also ich saß echt da, das kann jetzt nicht sein, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht.
Aber das spricht schon mal dafür, dass wahrscheinlich auch wirklich was kommen wird. Ich muss ja vielleicht mal als meine Kritik oder meine eigentlich, du hast eigentlich nur zwei Sachen noch vergessen. Ich weiß gar nicht, ob die in der, ich habe zwei Folgen gesehen, werde mir den Rest mir auch anschauen, auch wenn es für mich so ein bisschen ein langsamer Start war. Du hast schon recht, das baut sich so langsam auf, aber weil ich wahrscheinlich auch aus einer anderen Erwartungshaltung so, was das Thema der Serie betrifft, dort eingestiegen bin. Ich habe es mir irgendwie wirklich mehr so Comedy-mäßig vorgestellt. Und nach zwei Folgen war ich dann so drin, dass ich sage, ich gucke es mir auch zu Ende an. Ich mag dieses die Interaktion der Charaktere, ich mag dieses Spiel, wie sie miteinander umgehen, ich mag diese Chemie
zwischen... Die Interaktion wird auch wirklich richtig gut. Also die kommt in der ersten Folge nicht so raus, aber das entwickelt sich so unglaublich. Das ist richtig herrlich. Und dann auch das Zusammenspiel mit der Mutter, die ja, wie gesagt, diese Bar, wo die Stammkneipe für alle auch ist, dann...
die ja auch so hop-on, hop-off ist. Das ist ja das Lustige. Ich meine, sie ist zwar getrennt von ihrem Vater, aber wenn es um Sex geht, sind die beiden immer noch ein geniales Team. Und das
ist es ja, das ist es ja. Und da gibt es halt auch so ein paar nette... In einer einen Folge sind sie einfach, gehen sie auf Entenjagd, da ist sie eröffnen wir Entensaison. Und es endet halt darin, dass, ich verrate es nicht.
Nee, mach mal nicht, weil ich noch gucke.
Ich verrate es nicht.
Und aber was man auch noch sagen muss, die müssen eigentlich permanent betrunken sein. Ich meine,
die sind ständig am Trinken.
Sponsor für, nicht Bushmill, der andere irische Whisky, keine Ahnung.
Jim Beam.
Jedenfalls, irgendeine Marke, die steht permanent, es ist nicht Jimmy Bean oder Jim Beam oder irgend sowas, was man denken könnte, oder Kentucky Tralala. Nein, es ist irgendein irisches Ding, was permanent dasteht, und dann trinken die nicht so ein kleines Gläschen wie unser eins, sondern die haben so ein mehr oder weniger großes Wasserglas und dann wird die Flasche geleert.
Es ist Texas.
Ja. Obwohl, ich weiß gar nicht, war es Texas? Also oder
ist Texas?
Wirkt zumindest so. Und das Interessante ist, und das finde ich so geil.
Colorado, Entschuldigung, Colorado.
Weil, Rooster, also gespielt von Danny Masterson, der dann auch so sagt, naja, pass auf, wenn ich normalerweise hier alleine auf der Veranda sitze, bin ich Alkoholiker. Wenn ich mit dir trinke, ist es halt... Und mit Freunden trinken, bin ich kein Alkoholiker. Ja,
Freunde, ist gesellschaftsfähig und solche Sachen.
Also die sind sich schon dessen bewusst.
Aber gut, ich meine, was will man da draußen in der Einöde auch groß noch machen, außer sich darüber unterhalten, wer jetzt wieder das Tor offen gelassen hat. Ganz arg wichtig ist noch zu erwähnen, dass man die Serie unbedingt auf Englisch schauen sollte. Aber wirklich unbedingt. Also ich habe es angefangen auf Deutsch, habe dann gedacht, also die Stimme von Ashton Kutcher geht gar nicht, wenn man die aus anderen Serien gewohnt ist. Und wirklich, wenn man dann aufs Englische switcht, man möchte auch wirklich nicht mehr zurück, weil das wirkt dann noch viel authentischer, wie Bo Bennett in seinen Schnurrbart rein nuschelt, ist einfach herrlich. Also ich musste teilweise auch zurück.
Alle in dieser Serie. Also es ist ja wirklich so, hat so einen leichten, ich sage jetzt mal, wie gesagt, was du gesagt, Colorado-Schliff drin. Also manchmal ist es auch so grenzwertig, dass sie wirklich so oder hinhören muss, dass dir was ist. Also ich hatte ja automatisch bei mir, ich habe das Deutsche gar nicht probiert, zum Glück. Mir ist zwischenzeitlich auch eingefallen, was sie trinken permanent irgendwie Jameson-Whisky, keine Ahnung, ist wahrscheinlich günstig zu haben dort. Nee, aber, und das macht so auch diesen Flair dieser Serie wahrscheinlich so ein bisschen aus, dass du halt wirklich da so dieses Lokalkolorit hast. Es ist einfach toll und du siehst das und es entwickelt sich wirklich sehr langsam und ich glaube, das ist auch mehr oder weniger deine Kritik.
Aber
du
dann hast auch mächtig, also wie gesagt, dann aber auch mächtig.
Genau. Erik, wie war es bei dir? Hat es dich so abgeholt, dass du es weitergucken willst oder ist es doch nicht so dein Ding?
Ich muss natürlich sagen, ich habe es auf Deutsch geguckt.
Böser Fehler.
Das ist vielleicht der Fehler gewesen, weil ja, aber das lässt sich ja noch ändern. Das ist ja auf Netflix noch verfügbar und es hat mich jetzt nicht ganz so. Ich dachte, es wäre halt irgendwie lustiger und ja, mir war das auch alles irgendwie ein bisschen, die Charaktere, irgendwie war es nicht so der riesengroße Wurf, den ich da erwartet hätte, aber er hat schon Potenzial. Ich habe auch zwei Folgen geschaut. Die zweite war schon besser als die erste, aber es war noch nicht so wie beim Chris, dass mich die zweite dann schon so voll und ganz mitgenommen hat, dass ich alles gucken wollte. Ich werde bestimmt das mal nebenbei irgendwie weiterschauen, aber...
Was ist dein größter Kritikpunkt? Also was ist, wo du sagst, dass daran hängst du
dich auf? Ich habe jetzt nirgendwo irgendwie richtig gelacht. Irgendwie. Mir ging es fast ein bisschen, wir hatten gestern in der Sneak Preview einen Film, der hier heißt, wie Männer über Frauen reden, heißt der Film.
Heißt und wie Frauen über Männer reden?
Keine Ahnung.
Entschuldigung, wenn ich da jetzt kurz dazwischen.
Wie Frauen über Männer reden? Ich dachte, wie Männer über Frauen reden, oder?
Wie Frauen über Männer reden.
Ist egal. So ähnlich auf jeden Fall. Ne? Ihr findet den dann schon in der Übersicht. Und
wie Männer über Frauen reden. Du hast recht, ich nehme alles zurück.
Da war es so, ja, okay. und da war es halt so, die Hauptgeschichte selber, die hat irgendwie überhaupt nicht richtig getragen in dem Film. Aber die Nebengeschichten, die waren total lustig. Und so ähnlich ging es mir jetzt rückblickend betrachtet bei The Ranch auch. Also die Hauptgeschichte von Ashton Kutcher, der zurückkommt und ja, hier mit seinem Vater wieder klarkommen muss und auf die Ranch und da mal da ein Kalb gebären muss und helfen muss und so. Das hat mich jetzt nicht so mitgenommen, aber zum Beispiel das mit seiner Mutter, die da an der Kneipe und diese Typen, die da rumsitzen, der sich immer angesprochen fühlt, der eine. Und das fand aber ich wiederum sehr, sehr lustig. Das ist
auch wiederum so ein Klischee von diesen Barserien. Wir hatten ja mal dieser irischen Bar da, deren Name mir schon wieder entfallen ist.
McCarthy's?
Nee, nicht die McCarthy's. Eine andere, ach, die hat sich immer alleine weiter geguckt. Es sitzt immer so ein alter Kriegskram, der den ganzen Tag nur säuft und immer mal so einen One-Liner hat oder sowas. Aber trotzdem, das ist so das Strickmuster. Das hat mich am Anfang auch so ein klein wenig gestört, weil das wirklich so nach Schema F quasi abgehandelt worden ist. Nee, aber wenn du es erwartest, dass da einer sitzt und sich angesprochen fühlt und dann dumme Sprüche lässt. Aber
das fand ich cool.
Wobei der Charakter auch wieder sehr, sehr schön ist.
Das muss man ja, der ist sagen. Super, aber es ist halt klischeehaft.
Ja, natürlich. Aber ich glaube auch, dass dem noch eine in den weiteren Folgen oder irgendwann noch eine tragendere Rolle zukommt. Also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher bei dem.
Wie beim Simpsons gucken, wie irgendwie. Mit denen, die in der Kneipe sind, da passiert auch irgendwas.
Hank heißt er in dem Fall. Spielt von Grady Lee Richmond, den man überhaupt nicht erkennt unter dem Bart.
Ich hatte ja noch im Vorfeld, das wisst ihr nicht, aber hatte ich mich mit Chris unterhalten und deswegen sind wir auch dann auf die That 70s Show gekommen. Warum Ashton Kutcher so beliebt ist, Erik? Hast du eine Ahnung, was man an diesem Typen gefressen hat? Ich hatte gesagt, also es ist nicht so, dass ich ihn nicht mag, aber ich finde ihn immer so ein bisschen steif, ein bisschen hölzern. Wie gesagt, dass er mal diese Comedy-Vergangenheit hatte, hatte ich schon fast verdrängt. Dort fand ich ihn auch super im Nachhinein. Aber was er momentan so abliefert, auch in dieser Serie, er wirkt irgendwie, als wenn er nicht so richtig in der Rolle wäre, für meinen Geschmack immer. Wie geht's dir? Hast du es empfunden?
Also bei mir, also ich finde Ashton Kutcher eigentlich immer sehenswert. Bei mir hat er auch noch einen Stein im Brett von Butterfly Effect von dem Film.
Den habe ich auch vorher erwähnt.
Und ich finde, er ist eigentlich eher weniger in diesem ganzen Comedy-Genre irgendwie. Ja, es ist nicht seine Stärke, sagen wir so. Macht er zwar auch ganz gut und dafür wird er wahrscheinlich auch häufig gebucht für diese ganzen Themen. Aber seine eigentliche Stärke liegen eher so ein bisschen in diesem Dramatischen, wo er Story hat, wo er Entwicklung zeigen kann. Es gab zum Beispiel, hast du ja bestimmt mitbekommen, letztes Jahr so einen Film über Steve Jobs. Mhm. Und da hat ja der andere Typ hat da Steve Jobs gespielt. Und es gab ein, zwei Jahre vorher, gab es einen Film, der hieß nur Jobs. Und da hat Ashton Kutcher Steve Jobs gespielt. Und ich fand die Rolle oder wie er das gespielt hat, wesentlich besser als das, was jetzt in Oscars nominiert war. Kann man auch sehr, sehr empfehlen. Also der ist ein guter Schauspieler und hat halt, ja gut, neben den Rollen, die er hat, hat er halt auch immer ein bisschen in der Yellow Press ist immer ganz gut vertreten. Da muss er halt auch ein bisschen aufpassen, ne? Aber ansonsten.
Ja, das Lustige, der ist da mit Mila Kunis wieder zusammen, oder?
Ja, aber der war ja mal mit Demi Moore zusammen, oder?
Ja, aber ich dachte, die sind wieder zusammen. Also irgendwie auch ein Charakter
oder, Moment, aus. Ne? Moment, also die haben ein Kind zusammen, aber die haben sich doch, glaube ich, anscheinend irgendwie wieder getrennt.
Schon wieder getrennt. Trennungsgerüchte.
Ja, ich mache mir ja wieder Hoffnung.
Für Mila Kunis oder für Ashton Kutcher?
Das lasse ich jetzt mal offen.
Sowohl als auch, egal wie ihr.
Gibt es sich geheimnisvoll hier als neuer.
Ja. Ich meine, Mila Kunis über jeden Zweifel für mich erhaben, aber überleg mal die Sache mit Ashton Kutcher. Das war mal eine Geschichte. Gute Güte.
Nee, aber es ist eine Serie, ich glaube, da muss man ein bisschen, Zeit investieren, also zumindest ihr ein bisschen Raum geben, nicht davon ausgehen, so wie die Trailer, glaube ich, auch waren, die waren ja dann wirklich so die Gag-Dichte etwas höher. Also das bekommt ihr jedenfalls dann nicht wirklich geliefert. Aber ihr werdet, glaube ich, belohnt, wenn ihr mehr guckt. Wie gesagt, ihr seid von der Sache her bei 10 Episoden, einer halben Stunde, in 5 Stunden durch. Da gucken andere noch 3 andere Serien hinterher komplett durch. Aber es ist ein schönes Ding, aber auch in gewisser Weise sehr, sehr speziell, weil es eben auch so dieses, ich sage es mal, harte Leben eines Farmers zeigt, oder das ist ein Ranchers, ich weiß nicht, ob es da kurz ein Unterschied ist, also ich weiß schon den Unterschied, aber in dem Fall weiß ich gar nicht, was er da dominierend macht, aber dass auch er so der Vater halt vor dem Finanziellen aussteht und dann der Sohn zurückkommt und sagt, pass auf, ja komm, ich helfe dir, und dann hast du diese ganzen Probleme, die sich daraus entwickeln, ne? Also der möchte gern.
Er will ja die Hilfe gar nicht. Er will ja zuerst die Hilfe gar nicht.
Dann,
ja, kostenloser Arbeiter, was gibt's Besseres? Und, ja, also von dem her, ich finde den Bo Bennett einfach ungreifbar, und Rooster, wie gesagt, man muss sich mit ihm kurz anfreunden, mit seinem Humor und seiner Art, aber dann das knackt. Also da sind teilweise auch wirklich die Sprüche komplett richtig platziert.
Genau. Also The Ranch auf Netflix komplett verfügbar, die ersten 10 Episoden mit dem Wahnsinns-Cliffhanger am Ende, den wir natürlich nicht verraten, den ich auch nicht kenne, insofern kann ich auch nicht verraten. Und mit der Hoffnung, dass der Cliffhanger dafür spricht, dass dann noch mehr kommen wird.
Ich bitte darum, weil sonst muss ich einen Protestschreiben an Netflix schicken.
Das könnte unter anderem in der Runterlage enden, man weiß es nicht, aber...
Das ist egal. Dann mache ich ein Schild, weil ich so sauer bin.
Also. Es geht ums Prinzip, ne?
Genau.
Kannst du gleich mit reinschreiben, dass es eine Sauerei ist, dass die Doctor Who nicht mehr verfügbar haben.
Ja, aber ich habe jetzt gerade vorher gesehen, dass die 9. Staffel bald kommt auf Netflix. Ah. Kann man sich mal angucken. Also ich kann es nur empfehlen. Ich habe sie ganz gesehen, kann es nur empfehlen. Egal.
Genau, zweiter Anlauf. Also, zweite Serie des Podcasts. Hap and Leonard ist jetzt wahrscheinlich für die deutschen Ohren jetzt nicht der eingängigste Name und auch der Zusammenhang wird jedem Deutschen wahrscheinlich eher weniger bekannt vorkommen. Interessanterweise hatten in dem Fall Erik und ich beide von dieser Serie schon gehört. In dir ist sie, glaube ich, empfohlen worden, Erik, oder?
Ich weiß jetzt gar nicht mehr.
Also zumindest kanntest du sie und ich war überrascht, dass wir beide quasi diese für diesen Podcast auch vorgeschlagen haben.
Also, bei mir, was die geschätzten Zuhörer nicht wissen, nachdem wir aufgenommen haben, diskutieren wir noch ungefähr 1 bis 2 Stunden darüber, welche Serien wir im nächsten Podcast besprechen werden. Und das ging letztes Mal erstaunlich schnell, weil wir beide diese Serie vorgeschlagen haben und irgendwie waren wir beide überrascht, dass der andere die kennt.
Genau. Ich hatte nämlich, man muss wissen, diese Serie basiert, also diese zwei Hauptfiguren heißen Hap und Leonard. Das ist einmal ein Weißer und einmal ein Schwarzer, sind eigentlich so, ja jetzt sage ich wieder White Trash, also sind so ganz arme Leute, sagen wir mal so. Da sieht man auch daran, dass sie ganz am Anfang auf irgendeinem Rosenfeld arbeiten und dann noch gekündigt werden, weil dann die Mexikaner oder die Mexikaner
waren.
Weil die noch billiger sind. Kommen und selbst diese billigen Jobs auch nicht mehr haben. Aber wie gesagt, darum geht's gar nicht. Jedenfalls diese Charaktere basieren auf einem Roman beziehungsweise auf einer ja, fast schon Romanreihe, die diese Charaktere eben zum Gegenstand haben. Und dieser Roman wurde jedenfalls von Joe R. Lansdale geschrieben. Und der hatte jetzt Anfang des Jahres ein neues Buch rausgebracht und anhand des Titels merkt man wahrscheinlich auch schon ein bisschen, wie verrückt diese Serie nachher auch ist. Das Buch heißt nämlich Honky Tonk Samurai und hatte auf NPR so ein bisschen eine Pressetour gemacht und hatte aus seinem Leben so ein bisschen berichtet und wie er sich quasi aus dem ähnlichen Milieu, wie beide unsere Hauptdarsteller sind, herausgeschrieben hat und quasi von seinen Büchern ganz gut leben kann. Und ich hatte geguckt, er hat nämlich mittlerweile eine sehr, sehr umfangreiche Bibliografie. Also er hat unzählige Bücher geschrieben, also die füllen quasi Seiten, hat auch für diverse Comics geschrieben und hat auch schon einige seiner Bücher so als Filmadaption geschrieben, hat schon für TV-Serien gekriegt. Deswegen ist Joe R. Lansdale in Amerika, typischer Texaner, spricht auch so, eigentlich eine relativ bekannte Hausnummer. In Europa oder Deutschland kennen ihn wahrscheinlich die wenigsten. Und jetzt kommt eben diese Serie noch nicht über den großen Teich, sondern erstmal im Original. Und wenn man Lansdale, den Autor, einmal reden gehört hat, dann weiß man auch, warum seine Protagonisten in dieser Serie genauso sprechen, wie sie sprechen, denn die haben diesen texanischen Akzent durch und durch und man weiß manchmal nicht so richtig, was die eigentlich von einem wollen. Also man hört sich zwar relativ schnell rein, das macht die ganze Sache sehr sympathisch. Ich habe mittlerweile 2 Folgen gesehen. Die erste Staffel besteht, glaube ich, auch aus nicht so vielen Episoden. Es sind, glaube ich, nur 6, ist auf Sundance TV, also auch ein kleinerer Sender, also nicht so das Riesending, aber hochkarätisch in meinen Augen produziert, macht sehr viel Spaß und muss ich aber auch darauf einlassen. Ich habe mittlerweile 2 Folgen gesehen. Worum geht es? Die Prämisse, also diese beiden Hauptfiguren, diese beiden, ich sage es mal etwas ärmlich gehaltenen, unterprivilegierten Arbeiter sind eigentlich mal 2 relativ hoch dekorierte Soldaten gewesen. Das Interessante, der Weiße ist straight, der andere ist gay. Trotzdem sind es die besten Freunde. Der Schwarze, der dann auch noch die übelsten Kampftechniken hat, ich glaube im Vietnamkrieg oder so, war damit tätig. Also es ist schon ein bisschen näher. Die Serie spielt auch in den 80ern. Also man muss dann auch zeitlich so ein bisschen zurückgehen. Auch zu einer Zeit, wo es vielleicht auch noch nicht ganz so anerkannt war, dass einer beim Militär auch gay, also schwul war. Und das spielt am Anfang aber gar keine große Rolle. Also man sieht erstmal ganz langsam entwickeln, wie diese Charaktere überhaupt leben. Kleiner Vorspann, ich glaube 20 Jahre vorher, das sieht man so in den ersten 5 Minuten, gab es einen Banküberfall. Da ist ein Auto irgendwann in die Brücke oder den Bach, sprichwörtlich in den Bach hereingefallen oder reingefahren und das Geld wurde nie gefunden, weil derjenige, der dann quasi aus dem Auto sich retten konnte, irgendwo im Knast saß und dort auch umgekommen ist. Aber wie es immer so kommt in solchen Filmen, jemand hat ausgeplaudert, dass es dann in diesem Fluss an einer ganz speziellen Brücke eben noch 1 Million im Auto ist. Und jetzt kommt Hap und Leonard ins Spiel. Die leben ihr Leben, wie gesagt, sind eigentlich ziemlich broken, also ziemlich ruiniert, so am Existenzminimum, leben aber trotzdem für sich so das Leben, was sie leben wollen. Wie gesagt, sie sind eigentlich so Rosenpflücker, werden aber selbst dann von den mexikanischen Gastarbeitern verdrängt, weil sie es nicht auf die Reihe kriegen. Und jetzt kommt das relativ, in Anführungszeichen, Schlimme. Und jetzt kommt die Ex-Frau mit ins Spiel von Hap, war das, glaube ich. Und meinte, ja, pass auf hier, ich habe 9 und der hat mal mit dem und dem im Knast gesessen und es ist ein ganz einfacher Deal, wir müssen da praktisch nur diese 1 Million an Land holen und rausholen. Und überlegen, da sie keine anderen Möglichkeit haben, lassen sie sich natürlich darauf ein. Das Problem, das zweite Problem ist, es ist mit anderen zu teilen, das Geld. Also die kommen dann in so einer Hippie-Kommune an, wo der Chef halt wirklich so ein durch und durch Hippie ist, den man einfach... Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber einen so in die Fresse hauen will, weil er halt so diesen permanent ruhigen Ton hat und sich nicht aufregen lässt. Aber es gibt auch noch andere Charaktere, so ein bisschen in dickeren und dann noch einen, weswegen die ganze Sache nachher auch anfängt, so ein bisschen brenzlig zu werden. Ich habe gerade vergessen, wie er eigentlich heißt, aber so eine Seite, Paco heißt er, glaube ich, komplett verbrannt. Und diese ersten, sage ich mal, 40 Minuten sind wirklich sehr langsam, mehr so die Figuren einführen, das ganze Umfeld. Und man sagt sich so, ja, und wann wird es jetzt spannend und was ist das Problem? Weil dieses Geld ist in diesem Fluss und es ist eigentlich mehr oder weniger, wenn man das Geld findet, eigentlich relativ legal, an dieses Geld ranzukommen. Und das wird dann durch 10 Leute geteilt. Irgendwie am Ende bleibt für jeden $100,000 übrig. Und das Einzige, was das Problem ist, deswegen wird Hap und Leonard überhaupt engagiert, weil Hap der Einzige ist, wo diese Brücke irgendwo im Nirgendwo ist, weil keiner weiß genau, wo diese Brücke ist. Also irgendwo in einem Sumpfgebiet, irgendwo in Texas, da gibt es keinen Sumpf, aber irgendwie so, keine Ahnung. Man findet diese Brücke jedenfalls nicht ohne die Hilfe von Hap. So, bis dahin alles ganz gut. Und ganz am Ende dieser ersten Episode oder dieser ersten Pilotfilm ist, erfährt man auch, warum es dann etwas brenzlig werden kann. Denn wir sehen eine Tankstelle, an der Hap vor 5 Minuten noch eingekauft hat. Dort steht ein Auto, dort kommt ein Polizist vorgefahren und er unterhält sich mit einem Insassen, der da drin sitzt, der dann was im Kofferraum hört und ihn darauf bittet, ihn auszusteigen. Also ein Typ so ein bisschen, ja, Hippie-mäßig nicht, aber so ein bisschen, ja, einen wie auf Drogen kommt er einen vor, das spricht er danach auch nochmal an. Und dann taucht eine Braut aus dem Hintergrund auf und schlitzt ihn dem Polizisten die Kehle durch und kurz vorher will er halt noch wissen.
Das war ein Hammer-Cliffhanger, fand ich.
Ja, ja. Und das, wie gesagt, bis dahin dachte ich mir, ach naja, ich glaube, ich gucke nicht weiter.
Genau so ging es mir auch.
Ich dachte
mir
so,
da dachte ich, boah, was ist denn das jetzt? Das geht ja in eine völlig andere Richtung, als ich jetzt dachte.
Genau. Und dann passiert das und du denkst, shit, ich guck doch
weiter. Jetzt haben wir es natürlich gespoilert.
Ja, aber man muss es vielleicht auch. Vielleicht gibt es einige, die vorher schon abschalten.
Genau, vielleicht haben viele nicht so einen langen Atem wie wir hier.
Genau.
Wir sind Kummer gewöhnt hier, wir gucken viel Scheiß.
Wir beißen uns durch. Und dann wurde es halt wirklich, und dann, also ich meine, das...
Wieso, was heißt hier, und dann war das zu Ende?
Ja, dann war es zu Ende, aber dann, wie gesagt, ich habe noch eine zweite Episode geguckt und dann
so,
kriegt das Ganze eine gewisse Dynamik, die, also sehr, naja, sagen wir so, es ist vielleicht nicht für schwache Nerven und es hat irgendwie diesen typischen Flair. Ich wollte noch diesen neuesten Roman eben von ihm lesen, habe es auch zeitlich nicht geschafft. Er beherrscht es halt wie kein Zweiter. Also wie gesagt, das Drehbuch basiert halt nicht auf ihm, aber die Vorlage, dieses Milieu von Texas, dieses, ich sage es mal, etwas Unterprivilegierte, perfekt zu zeichnen und bringt da eine Spannung rein und auch so seinen Charakter eben so, dass du halt da einen hast, der da so ein Soldat ist, bester Freund ist, wie gesagt, ein Hetero und der andere ist halt schwul und irgendwie merkt man das den beiden immer nicht an und trotzdem reiben die sich aneinander und das ganze Umfeld ist nachher sehr, sehr fragwürdig. Es ist einfach grandios, auch geschauspielert in meinen Augen. Ich weiß nicht, der Leonard wird gespielt von Michael Kenneth Williams, der mir persönlich überhaupt nichts sagt. Hap wird gespielt von James Purfoy, den man wiederum kennen könnte. Woher kennst du den, Erik?
Also, ich habe den zum ersten Mal wahrgenommen in dem Heath Ledger-Film The Knight's Tale. Den hatten wir damals in der Sneak Preview. Das ist quasi so ein modern gemachter Film über dieses sogenannte Tjochten. Also das ist das, wo die mit Pferden aufeinander zureiten mit so einer Lanze und sich dann so gegenseitig runterstoßen. Deutscher Titel war Ritter aus Leidenschaft und hat er den König, den King Arthur oder sowas gespielt, wenn ich mich da recht erinnere. Irgendein König, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Da habe ich ihn zum ersten Mal so wirklich wahrgenommen überhaupt im Kino. Und dann hat er auch in der Serie Rome mitgespielt.
Und The Following, das muss man
The Following, genau, wollte ich gerade noch.
Da hatten wir das haben wir auch besprochen. Und Ja, und der macht
Episodes,
das halt.
Bei Episodes, sehe ich gerade.
Ja, dann nur als Gast, oder? Wenn ich mich. Also ich würde mich nicht erinnern.
Vier Folgen, okay.
Hat ja ein paar mehr Episoden.
Kann ich mich aber nicht dran erinnern.
Es ist eine Serie, der man ein bisschen Zeit geben muss. Es hat so ein bisschen Pulp-Niveau irgendwie. Also wie diese ganze Romanreihe auch. Also es ist so ein bisschen alles cheesy, aber irgendwie mit viel Gespür fürs Detail. Und auch wenn es am Anfang wirklich, es ist erst plätschert so dahin, es passiert nicht viel. Die scheinbare Spannung mit diesem, ja, ihr holt da Geld raus und kriegt da Geld dafür, also kriegt ihr einen Anteil, ist alles irgendwie reibungslos, also da ist keine Gefahr, passiert nichts, außer dass die halt fast bankrott sind und am Ende, wie gesagt, dieser Wahnsinns-Cliffhanger und man steht so quasi auf den Stühlen und will wissen, wie es weitergeht. Also mir ging es so, es ist toll geschauspielert, toll in Szene gesetzt, dieses ganze Flair dieser Zeit, diese ganze Hippie-Kommunen-Scheiße in Anführungszeichen, also nicht, dass ich das schlecht meine, aber in dem Fall ist es halt irgendwie so ein bisschen seltsam, dann diese Chemie zwischen Ex-Frau und er schläft natürlich mit seiner Ex-Frau oder Ex-Freundin, das glaube ich, wirklich verheiratet waren. Der Hippie-Chef, deswegen sage ich ja, dem mag man in Anführungszeichen denn auch so. Ja, er meint, ja, er weiß das und die Liebe ist ja frei und das ist alles ganz okay und das ist schon okay, hat sie mir alles erzählt. Und der guckt, der steht nur da, dass ich, also hallo, wie jetzt? Alles vollkommen okay. Und wie gesagt, toll gemacht, tolles Ding, gefällt mir ausgesprochen gut. Und wie gesagt, es sind nur 6 Episoden oder sowas. Also das kriegt ihr dann auch, könnt ihr problemlos durchschauen. Hat mir gut gefallen. Erik, wie sieht es bei dir aus? Hat es dich überzeugen können?
Ja, ich habe ja gerade schon mal ein bisschen was eingeworfen. Also ich habe mich ja ziemlich durchgequält, so durch die erste Folge. Aber dann der Cliffhanger hat mich dann doch wieder ein bisschen versöhnt. Ich habe allerdings noch nicht geschafft, weiter zu gucken dann. Ich hatte es mir auch vorgenommen, wenigstens mal noch eine zweite Folge zu schauen. Die Schauspieler sind halt irgendwie gut und ja, dieses ganze Underdog, dieses ganze Trashige da, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und es ist halt sehr, sehr dreckig, die Serie, ne? Das trifft es vielleicht ganz gut. Es ist nicht keine glänzende Serie, keine ja, Ashton Kutcher, selbst wenn der irgendwie auf einer Ranch ist oder so, selbst das ist irgendwie alles wie geleckt und ja, die Klamotten sind sauber, obwohl er vorhin gerade mit dem ganzen Arm bei einer Kuh hinten drin war und so. Ja, also hier ist halt wirklich Dreck. Und schon mal was anderes, also diese ganzen Serien, die es so gibt, ne? Da kann man hier auf jeden Fall auch mal einen Blick riskieren.
Ich wollte gerade, das hebt sich gerade deshalb positiv aus dieser breiten Masse heraus, weil es eben nicht mit diesen typischen Klischees so ein bisschen spielt. Es hat zwar, sagen wir mal, in manchen Zügen eben diese so ein Pulp-Niveau irgendwie, wo du sagst, das ist alles ein bisschen cheesy und du weißt nicht so richtig, in welche Richtung das geht, aber es wird dann ziemlich schnell auf ein Level gehoben, wo du merkst, dass unsere beiden Protagonisten, die sind ja irgendwie, auch wenn sie irgendwie mit beiden Beinen irgendwie in der Scheiße stehen, grundehrlich, ne? Und sie stehen beide füreinander ein und das Beste, um so auch diesen Gemütszustand dieser beiden Charaktere zu begreifen, der Leonard, also der Dunkelhäutige, hat einen, was war es, der Großvater oder sowas, der auf der Straße dann von den Polizisten aufgegriffen wird dann zu Hep, weil er dort gerade mit dem Bier trinkt, nach Hause gefahren und der Großvater schnauzt den die ganze Zeit an, also dass er ihn überhaupt nach Hause fährt. Es ist richtig mies zu ihm und dann kurz bevor er aussteigt, also sagt auch, du Schwuchtel, fass mich nicht an und sowas, also wirklich auch in diesem Ton und kann das nicht akzeptieren, dass er zwar ein hochdekorierter oder also überhaupt ein ehrenhaft entlassener Soldat gewesen ist und alles für sein Land gekämpft hat und irgendwie es trotzdem nicht auf die Reihe kriegt, also rein nach seinem Vorbild eben normal zu leben, in Anführungszeichen. Und trotzdem macht ein Leonard was, weil also den Großvater zu Hause abliefert, der wohnte wirklich so im typischen Slum-Ghetto, ist sein Haus aufgebrochen und die Nachbarn lachen halt nur und dann ist so ein übelster Samurai-Fettsack, sage ich mal, also ein richtig großer Typ, geht da hin und der macht halt ihn mit ein paar Moves klar, also bricht ihm quasi das Handgelenk, bringt ihn auf die Beine, also auf die Knie und sagt, pass auf, noch einmal meinen Großvater da anguckst und trotzdem kommt von diesem Großvater, ich denke, was war der Großvater, kein Dankeswort, der macht einfach die Tür zu und geht wieder, also da merkt man schon, was für einen inneren Konflikt dieser eine Hauptcharakter ist und dass es auch nicht leicht hat. Und trotzdem versuchen sie halt trotzdem in dem, was sie machen, halt ehrlich zu sein und geradlinig zu sein. Und das ist halt so dieses Besondere, glaube ich, auch dieses Genres oder auch dieser Figuren, die da der, also Lansdale, also der Autor, entwirft. Also wenn euch die Serie gefällt, sucht einfach mal die Bücher raus. Sind, glaube ich, etliche auch von ihm dann auf Deutsch erschienen. Müsst ihr mal gucken. Oder auf Englisch auch sehr zu empfehlen.
Und Chris, hat dich das jetzt ein bisschen gereizt? Interessiert dich das?
Ja, bis auf das, was du gesagt hast. Das war so, oh, klingt spannend. Und dann kommt Erik so, ja, nö. Nee, ja, ich denke, ich werde es mir mal anschauen. Also auf jeden Fall mal reinschauen.
Guck dir mal den Trailer an vielleicht. Es gibt schon so ein kleines Gespür dafür. Aber wie gesagt, es ist auch so das Best-of, aber es ist halt wirklich der Pilot, also ich saß wirklich da und ich bin ja mit einer Einstellung rangegangen, wie gesagt, ich habe den im Interview gehört, wenn ich dran denke, verlinke ich auch dieses Interview, der ist grundsympathisch, grundbodenständig, also beschreibt dann auch so ein bisschen, wie ihm Schreiben quasi so aus der Gosse geholt hat und deswegen hatte ich so mit geistigen Vorschusslorbeeren für ihn diese Serie geguckt, dachte mir, da passiert ja gar nichts, das ist so langweilig, also nicht langweilig, aber es ist schön gezeichnet, aber und dann kommt dieser Knaller und dann zweite Folge. Wie gesagt, 6 Episoden, ich glaube, 50 Minuten, 45 Minuten, also klassische Länge, könnte auch an einem Abend, wenn ihr mal gut drauf seid, in 5 Stunden durchschauen oder so, oder 6 Stunden.
Ich schaue es mir an.
Hap and Leonard bei Sundance TV. So, also, jetzt könnten wir fast nicht weiter quasi von dem Genre abweichen, obwohl nicht so ganz. Auch in unserer internen Wertung, das mal vorweg, ist die nächste Serie seltsamerweise die beste, also von allen uns dreien, zweien. The Night Manager, die ich mit ein bisschen Skepsis mir angeschaut habe, weil ich mir ehrlich gesagt auch unter dem, was ich so im Vorfeld gesehen hatte, überhaupt nichts vorstellen konnte, um was es in der Serie geht und war dort auch sehr positiv überrascht am Ende. Erik, worum geht's denn bei The Night Manager?
The Night Manager ist eine Amazon produzierte Serie mit Hugh Laurie, den wir alle noch kennen als Dr. House oder ich weiß nicht, bei Tomorrowland hat er auch mitgespielt. Tom Hiddleston hat aber die eigentliche Hauptrolle. Der spielt Jonathan Pine, der ist eben dieser besagte Night Manager.
Das war auch quasi so diese ganz kurz meine erste Überraschung, weil ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, in Anführungszeichen. Weil, wenn du dir den Trailer so anguckst und auch so die Promo-Sachen von Amazon, ja, da ist halt Hugh Laurie die ganze Zeit immer da, bum, genau. Bum, bum, bum. Und dann kommt er, kommt nicht, ist nicht. Wer ist Tom Hiddleston?
Ja. Genau. Und dieser Tom Hiddleston, der spielt diesen Night Manager. Das ist quasi der arme Typ, der da in einem Hotel die Nachtschicht machen muss. Und da in einem Hotel, oder wenn das ein angesehenes Hotel ist, also kein irgendwie Billigmotel, wo sich dann der Night Manager auch hinlegt, weil dann in der Nacht ja eh keiner mehr kommt oder so, sondern das ist halt ein großes Hotel, wo er ist, ein angesagtes, ich glaube ein Hilton im Kairo oder so ist der. Und der hat halt nachts immer noch irgendwas zu tun, weil irgendjemand gibt es immer, der da irgendwie nochmal heimkommt oder irgendwie was will, irgendwas zu trinken, zu essen. Und so lernt er halt eines Tages eine Frau kennen, die da mit in diesem Hotel ist und sie bittet ihn, so ein paar Unterlagen zu kopieren und ihm wird vorher aber schon gesagt, du, die umgibt sich jetzt nicht mit ganz astreinen Leuten, also die ist so die Mätresse von so einem ganz dubiosen Typen da, der seine Finger überall drin hat, halte ich da lieber fern von der.
Na, was du vielleicht sagen musst, dass das Set wahrscheinlich beschreibt, also wir haben die Zeit des arabischen Frühlings.
Ach ja, genau.
Wie hieß er? Mugabe?
Ja. Mubarak.
Mubarak, genau.
Kurz vor der...
Im Sturz. Und das ist so diese Zeit, man merkt halt auch, es wird so ein bisschen gespielt, also dass da irgendwas passiert gerade. Und ich glaube, am Anfang wird auch so quasi evakuiert so ein bisschen.
Genau, also die Ausländer, die da irgendwie noch im Land sind, die werden evakuiert. Und da befindet er sich halt mittendrin. Das heißt, viele in dem Hotel sind jetzt eigentlich schon in der Abreise begriffen und wenige bleiben nur da, weil das wirklich dann internationales Hotel eher ist. Und diese Frau ist halt eine davon, die da bleibt. Und sie kommt eines Nachts zu ihm mit so einem Packen Papier und fragt ihn, ob er einen Kopierer hat. Und er will sie erst an eine andere Stelle schicken im Haus, der eigentlich dafür zuständig ist. Aber sie hätte es doch gern ein bisschen geheimer behandelt, den Auftrag. Und er kopiert ihr dann die Sachen und wirft da dabei noch einen Blick drauf und er sieht dann, dass das eine Bestellung ist für diverse Waffen, also von Napalm über AK-47 über sonst was alles, Munition, alles Mögliche, und er befürchtet halt, dass mit dieser Waffenlieferung, wofür offensichtlich schon eine Bestellung ausgelöst wurde, dass damit eventuell dieser arabische Frühling, der da gerade so begonnen hat im Land, vielleicht auf eine ganz blutige Art und Weise niedergeschlagen werden könnte. Und er macht sich da noch eine Kopie zusätzlich davon und ohne dass sie das merkt, und sie bittet ihn dann, diese Dokumente in seinem Safe zu verstauen, falls es ihr mal irgendwas zustößt, dass er die dann jemand bestimmten übergeben soll. Und ja, das ist eigentlich so das Primäre, wo man denkt, okay, man weiß jetzt schon ungefähr, wohin es läuft. Dann passiert aber Folgendes, nämlich unser Night Manager nimmt Kontakt auf mit England, nehmen wir an MI6 oder sowas, mit so einer Frau, Frau und lässt ihr die Dokumente zukommen über ein paar Umwege, weil es natürlich auch schwierig ist, da was aus dem Land zu kriegen, gerade in dieser wilden Phase. Und das ja nimmt dann erstmal so ein bisschen seinen Lauf in dieser Bürokratie da und irgendwann kommt es dann doch mal an die richtige Stelle. Leider kommt der Bumerang dann auch zurück, nämlich der Typ, von dem die Frau die Dokumente bekommen hatte, der kriegt das irgendwie spitz und verprügelt die ganz, ganz übel. Also sie kommt dann irgendwann in der nächsten Nacht, war es glaube ich, zu dem Night Manager wieder hin und fragt ihn so direkt gerade raus, sagen Sie mal, wem haben Sie denn die Dokumente gegeben? Und er versucht es erst irgendwie zu verbergen und kommt dann aber doch raus mit der Sprache und ja, er flüchtet dann oder es stellt sich dann raus, dass er dann doch Verbindungen hat zum Geheimdienst, dass er da doch wohl irgendwie Geheimdienstagent ist auf irgendeine Art und Weise und er schafft sie dann in einer Nacht- und Nebelaktion dann aus diesem, oder will sie rausschaffen aus dem Hotel, ne? Aber ja, das Ende wollen wir nicht verraten. Und in der zweiten Folge ist es schon wieder ein ganz anderes Setting. Ich hatte mich eigentlich ein bisschen gefreut, weil Ägypten und so, ich mag ja Ägypten total. Ich war schon viele, viele Wochen habe ich dort zugebracht, sowohl Urlaub als auch mit Rucksack, als auch geschäftlich. Und ich mag das Land einfach total und wie fast alle nordafrikanischen Länder bin ich sehr gerne unterwegs. Leider spielt die zweite Folge nicht mehr in Ägypten, aber vielleicht kommen sie ja dahin mal wieder zurück. Die spielt dann in Zermatt in der Schweiz und
also im Permaschnee.
Ist dann auch ganz gut, auch wieder in einem Hotel. Und ja, es ist aber wieder derselbe, es geht wieder um den Tom Hiddleston, aber die Story geht halt weiter, wir erfahren halt ein bisschen mehr über ihn und insgesamt ist es sehr, sehr interessant. Also es ist wirklich eine richtig gut geschriebene Serie. Achso, wir erfahren übrigens auch hier Hugh Laurie, also der ist einer von diesen bösen Buben, die da unlautere Dinge tun und aber der tritt irgendwie.
Ich glaube, das Spannende ist doch ganz am Ende. Also du hast in dem ersten Piloten ist dann so am Ende, du siehst, es sind 4 Jahre oder 5 Jahre vergangen, also es ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Er hat dann wieder so einen Nachtmanager-Job, den er dort angetreten hat und macht die Übergabe und alles und dann erfährt er, dass eben Hugh Laurie, also dieser Roper heißt er, glaube ich, in der Serie, wieder in dieses Hotel kommt und, ja. Und dann hält er Luft an so und er stellt sich vor und dann merkst du auch, dass bei Roper irgendwas klingelt und da kommt, also da ist einfach dann Schluss, also ein ziemlicher Spannungsbogen gleich am Ende, wo du weißt, okay, irgendwas ist da im Argen zwischen beiden.
Mhm, auf jeden Fall sehr, sehr gut gedreht, fand ich. Was sie auch sehr gut gemacht haben, ist so wirklich dieses ganze Thema hier Unruhen im Land und und auch wie wird da umgegangen und auch mit den Ausländern. Also es ist ja so, viele haben ja jetzt auch Angst, wie kann man diese Länder bereisen oder sollte man das tun? Ich sage ja, also es kann überall passieren, siehe Paris und Belgien, hier Brüssel, können überall Anschläge passieren. Ich vertrete immer noch die Meinung, man ist fast sicherer dran, wenn man in diese Länder fährt und sich dort aber nicht wie ein Touristenarschloch benimmt, sondern einfach die Kultur respektiert und mit den Leuten gut klarkommt, dann sagen die einem auch Bescheid, hier geh mal lieber nicht in die Richtung weiter oder so. Die kennen sich ja auch aus, die wollen ja auch irgendwie überleben und die wissen genau, wo irgendwelche bösen Buben sitzen und wenn doch irgendwie sowas Großes sein sollte, wie irgend so ein arabischer Frühling, Revolution, dann werden ja meistens dann die Touristen dann auch rausgeflogen als erstes. Das läuft ja auch auf eine ordentliche Art und Weise ab. Da ist ja jetzt nicht so, dass man um sein Leben großartig fürchten müsste. Ne? Also ich kann es jedem nur empfehlen, mal nach Ägypten zu gehen. Ich war schon so viele Male in Ägypten. Ich habe auch noch nie die Pyramiden gesehen. Ich war immer eher im Süden. Ich kann den Süden auch sehr, sehr empfehlen, weil das Ägypten besteht ja aus vielen verschiedenen Völkern und da gibt es halt eher so die Nubier und dann im Süden auch sehr viele so ehemalige Nomadenvölker und sowas und die sind wirklich extrem gastfreundlich. Also da irgendwo ankommst, wirst du eingeladen zum Tee und nach und die teilen selbst das wenige, was sie haben, teilen sie mit dir und ganz super, also super nette Leute. Und ich habe auch mal eine Dokumentation gesehen auf Discovery Channel. Da hat ein Mann, hatte sich zum Ziel gesetzt, den Nil von seiner Quelle bis zur Mündung ins Mittelmeer abzulaufen. Wirklich so ganz zu Fuß. Und da ist er auch durch Ägypten auch durchgekommen. Da kam mir auch viel bekannt vor. Der hat auch die Erfahrung gemacht. Also Ägypter sind extrem freundliche Leute. Und jo, aber das nur dazu. Daniel, wie fandst du es, die Serie?
Ich war positiv überrascht. Also ich hatte gar nichts erwartet bei dem, wie gesagt, wenn man diesen Titel hat, der Nachtmanager oder The Night Manager, dann hat man irgendwie, weiß ich nicht, hatte was ganz anderes vor meinem geistigen Auge.
Klang so gruselig irgendwie.
Ja, also irgendwas komplett anders. Hat auch diesmal auch keinen Trailer geguckt und ich dachte mir, wartet man einfach mal. Ich wusste auch nicht, das hatten wir noch gesagt, dass das auf dem gleichnamigen Buch von John le Carré basiert, dass es diese Minis, also auch eine Miniserie ist. Man sieht diesen BBC, also BBC One hat, glaube ich, mitproduziert, den Einschlag, denn da tauchen einige Schauspieler auf, die ich aus diversen, auch Sitcoms aus Großbritannien schon kenne und gesehen habe. Aber man ist relativ schnell in dieser Serie drin. Es ist auch schön erzählt, schön gezeichnet, so ganz langsam. Wie gesagt, du hast dieses Flair dieses arabischen Frühlings, dann diese grenzenlose Freude, dass das der Diktator da quasi jetzt gestürzt ist. Und auf der anderen Seite hast du diesen Manager, dessen Rolle, also mir nach dem Piloten immer noch nicht so 100% klar ist, er dann irgendwann seinem besten Freund eben diese Unterlagen zuspielt, weil er auch befürchtet für das Land. Also es ist ja ein Ausländer, der trotzdem sich zum Wohl des Landes da quasi einsetzt und sagt, pass auf hier, da sind Waffengeschäfte da, also das kann auch sehr gut sein, dass dieser arabische Frühling wieder ins Gegenteil umkehrt, dass da quasi alles wieder niedergeknüppelt wird. Und dann platzt dieser Waffendeal, wie du schon gesagt hast, weil es irgendwie bekannt geworden ist, weil es irgendwo eine undichte Stelle gibt und man versucht dann eben dann ihn nochmal zu warnen und sowas. Und es ist einfach manchmal am Hang zum Kitsch, gerade dann, wo der Nachtmanager eben sich dieser Frau zuwendet und dann diese in, was ich dann so toll fand, auch von der Location, dann in diesem, ich weiß nicht, ob das ein Zug ist, also jedenfalls irgendwo so außerhalb mit offener Küche irgendwie und dann haben die natürlich eine Affäre und die schlafen miteinander, was ein bisschen, wo ich sage, weißt du, er hat so ganz hohe Standards, er ist so dieser, man könnte fast sagen, so dieser Luxus-Butler, immer nett, immer freundlich, immer adrett, immer gut angezogen, er spricht die einheimische Sprache oder bemüht sich darum, er ist jedem zu Diensten und dann kommt diese Frau daher, okay, hat diese Unterlagen, sie wird von ihrem, ich sag mal, das ist so ein Mafia-Clan, also von ihrem Mann oder ihm, ja, der sie aushält, da verprügelt und er nimmt sie, dass er sie in Sicherheit bringt, alles gut und schön, aber dass er dann quasi ihr verfällt oder sich mit ihr abgibt und das ihn dann so bewegt und so emotional so aufbereitet von dieser einen kurzen Liaison da, das ist ein bisschen Effekthascherei, sage ich jetzt mal so. Aber es ist trotzdem gute Effekthascherei und man hat halt diesen Wahnsinns, ja, so diesen Wahnsinns-Spannungbogen. Da ist es halt auch so, weißt du? Im Prinzip ist im Piloten alles zu diesem Hotel und mit diesen Waffenlieferungen irgendwie alles erzählt. Man hat immer noch nicht so richtig mitbekommen, warum jetzt Roper, also Hugh Laurie, da überhaupt so richtig mitspielt. Man hat so diese Ahnung, okay, der ist in diesen ganzen Waffendeals mit verstrickt. Er wird ja ganz am Anfang, beziehungsweise auch immer wieder so als Gutmensch dargestellt, der seine Millionen und Milliarden auch nur für gute Zwecke da also ausgibt, weil er sagt, wenn man Vermögen hat, dann muss man es auch mit den Armen, Anführungszeichen, teilen, damit die was davon haben. Und dann kriegt man so nach und nach so leichte Andeutungen, dass der sein Geld eben nicht nur ganz auf redliche Weise verdient hat. Aber dann ist so Schluss, dann sind 5 Minuten nach dieser letzten Serie da und man sagt sich so, ja und nun, jetzt ist er da irgendwo in der Schweiz und spielt da auch wieder Nachtmanager und dann taucht der eben wieder auf und man merkt, okay, jetzt geht's erst richtig los. Also es ist eine wirklich von Anfang an packende Serie. Zwar wechselt dieser Spannungsbogen, wie du schon sagtest, also von diesem rein arabischen Location und diesem so ein bisschen MI5, diese ein bisschen, ja, da passiert irgendwas, zu einem ganz anderen, ja, Fokus, wo man dann nicht so richtig weiß, in welche Richtung es geht. Und ich bin einfach gespannt, wie es ausgeht. Das Schöne, auch hier könnt ihr eben, diese komplette Staffel ist bei Amazon verfügbar. Ich glaube auch in Deutsch und Englisch wie immer. Es sind nur 6 Episoden. Auch diese kann man im Prinzip locker durchschauen. Sie ist abgeschlossen. Also so viel ist da wahrscheinlich klar. Es ist aufgrund dieses Buches, da wird es keine Fortsetzung geben. Es ist eine Miniserie. Also wenn ihr die durch habt, habt ihr sie auch einmal komplett gesehen und sie ist gut in Szene gesetzt. Erik, wie ist es dann bei der zweiten Episode? Ich habe die noch nicht gesehen.
Ich habe es auch noch nicht ganz gesehen.
Aber hast du angeguckt schon mal? Also angefangen oder?
Ich habe angefangen, ja. Da sind die dann in diesem Hotel in der Schweiz.
Aber ist das vom Production Value, also von der Qualität, ja, genauso gut?
Das war fast noch besser, fand ich.
Also. Noch besser. Das ist sehr, sehr hoch. Die Schauspieler sind wirklich hervorragend und auch der Hauptdarsteller, also dieser, der den Mr. Pine spielt, Tom Hiddleston, der ist einfach, der passt auf diese Rolle, der ist verdammt gut. Persönlich, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt irgendwo nochmal richtig zuordnen konnte. Wir hatten ja da immer schon mal geguckt und gemacht, aber mir ist das vom visuellen Typ bekannt, aber null Ahnung, wo ich ihn zuordnen kann. Toll gemacht. eine tolle Serie, die auf den Punkt inszeniert ist. Und ich mag ja Serien, die so, so diese Miniserien, wo man weiß, okay, es sind 6 Episoden, auf die man sich einlassen kann. Wenn man die durch hat, ist man damit auch durch und hat eine schöne Geschichte erzählt bekommen. Das ist bei dieser Serie auf alle Fälle der Fall. Und wie gesagt, für mich so von den dreien, die wir gesehen haben, wirklich so das Beste. Chris, du hattest es quasi auch schon auf deiner Agenda, wolltest die auch schon?
Ich hab ihn auf dem Schirm.
Auf dem Schirm?
Ich hab's auf dem Schirm, definitiv.
Aus welchen Gründen war es bei dir? Oder hat es dich nach unserer Besprechung immer, reizt dich immer noch, die zu sehen?
Jetzt reizt mich eigentlich noch mehr. Also ich habe natürlich erstmal waren für mich beiden Schauspieler, die Hauptdarsteller, einfach ein Catcher mit Tom Hiddleston. Einfach, also ich mochte ihn als Loki, deswegen hat mich einfach da
schon... Marvel, glaube ich, ne? Hat man da schon mal was.
Ja, aber das ist...
Aber das, stimmt, ja, könnte sein, dass ich den da auch nicht kenne, also kam nicht bekannt.
Ist ein anderes Thema. Nee, wie gesagt, auch das, was ich davon jetzt schon gelesen habe, ich habe absichtlich den Trailer noch nicht angeschaut, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht, manchmal kommt da so Sachen, die man vielleicht im Trailer noch nicht sehen möchte, wo man dann einfach in der Serie dann sehen möchte. Also wie gesagt, mich haben die Schauspieler gecatcht, ich habe das dann auch so grob gelesen, worum es geht, und habe ich gedacht, ja, das kann man sich mal angucken. Und jetzt habe ich noch mehr Bock zu. Also ich glaube, ich werde nachher wirklich noch anfangen, die erste Folge zu schauen. Danke dafür.
Ja, ist eine tolle Serie. Also wir haben das ja in letzter Zeit öfter mal bemängelt, dass wir auch so Sachen wirklich Schrott gesehen haben, wo man vielleicht was Gutes raussehen kann. Aber ich muss sagen, das ist eine der besseren und auch die vorhergehende. Also alle jetzt in diesem Podcast kann man eigentlich bedenkenlos einmal rauf und runter schauen. Und wie gesagt, es ist halt alles relativ gut verfügbar. Erik, bist du eigentlich drauf gekommen über die aggressive Werbung von Amazon oder hast du auch irgendwie anders schon was gehört?
Ja, ich glaube, das war die Werbung, ja.
Die ja ganz
hat
groß,
sich also,
ne?
Mit Hugh Laurie gelohnt.
Und, ne? Also passt schon irgendwie. Also tolles Ding und unbedingt mal reinschauen. Gut, ja, das war's dann auch schon. 3 Serien, die irgendwie unterschiedlicher nicht sein könnten, aber trotzdem alle ihren Reiz haben. The Ranch, Happ and Leonard und The Night Manager. Schaut es euch einfach mal an und wenn es euch gefällt oder wenn ihr Gedanken dazu habt, dann gerne in die Kommentare auf fortsetzungfolg.net. Und uns interessiert das dann auch dann immer nochmal, ob ihr die Serien mögt oder auch nicht mögt oder ob ihr da Kritikpunkte habt oder ob man irgendwas hätte vielleicht noch anders herausstellen, streichen sollen, bevor man sich die anschaut, aber die könnt ihr eigentlich bedenkenlos alle schauen. So, dann soll es das auch gewesen sein. Was es beim nächsten Mal gibt, wissen wir auch noch nicht so ganz. Lasst euch einfach überraschen. In 14 Tagen gibt es den neuen Podcast und Anne-Marie und ich weiß gar nicht, wie Alex, wie lange der im Urlaub ist. Alex könnte vielleicht noch im Urlaub sein, aber Anne-Marie möchte dann auf alle Fälle wieder dabei sein. In diesem Sinne, Chris, vielen Dank für dein Gastspiel.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Und ja, dann für die Hörer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Ja, bei mir bedankst du dich nicht. Oh, ich sah auch.
Du bist doch immer da, weißt du.
Ich gehöre zum Inventar. Ja.
Lieber Erik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du heute auch dabei warst.
Das ist so ganz spontan hier. Ich bin ganz gerührt hier.
Da willst du noch die Dankesrede? Ich danke meinem Hund und meiner Frau.
Da. Ja, jetzt mach einen Knopf dran.
Genau. Tschüss. www.fortsetzungfolgt.net